Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir sind schon seit 10 Monaten mit kurzen Unterbrechungen während der Feiertage dabei, am Sonntag in den Predigten hier die größte Predigt aller Zeiten, die Bergpredigt, durchzudenken. Und ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht nur unser Bibelwissen vermehrt haben, sondern dass die Worte Jesu aus seiner Predigt tief in unser Herzen hineingedrungen sind. Denn was würde es nützen, wenn wir diese Botschaft rein intellektuell als reines Kopfwissen aufnehmen würden, aber in unserem Leben, in unseren Herzen, in unseren Denkstrukturen, in unseren Empfindungen sich nichts ändern würde. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube zu wissen, dass ich eigentlich erst innerlich klar und wirklich aufrichtig sein würde, wenn ich mit der Bergpredigt anfinge, ernst zu machen. Und ich hoffe sehr, dass auch diese Predigten über die Bergpredigt nicht nur gehört und dann irgendwo im Kopf archiviert wurden, sondern dass wir wirklich durch den Heiligen Geist aufgerüttelt werden. Wie Bonhoeffer gesagt hat, mit der Bergpredigt ernst zu machen. Und dass diese wunderbare Lehre Jesu in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Familien, in unserer Arbeitswelt, in unserer Verwandtschaft, in unserer Gesellschaft Anwendung findet. Die Bergpredigt, kurze Wiederholung, Repetitio est mater studiorum, ihr wisst das ja, sie beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Was beschreiben die Seligpreisungen? Wir haben gesagt, sie sind eigentlich Wegweiser zu einem gesegneten, zu einem glücklichen Leben. Und letztlich beschreiben sie auch, wer wir sind als Nachfolger Jesu. Selig sind die geistlich Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Selig sind die Barmherzigen und die reinen Herzen sind und so weiter. Da geht es darum, wer wir als Nachfolger Jesu sind. Und da sagt uns Jesus, wer wir sind, das hat auch seine Auswirkungen in dieser Welt. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht dieser Welt. Und dann beginnt unser Herr uns zu belehren, wie wir in dieser Welt leben sollen. Und er spricht zunächst über unser Verhältnis zu dem Gesetz Gottes. Wir erinnern uns vielleicht, wie Jesus immer wieder sagte, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch. Und er korrigiert die falsche Auslegung des Gesetzes und zeigt auf, wie die bessere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die durch ihn und von ihm kommt, aussieht, die auch einen Jünger Jesu kennzeichnet. Und dann in Kapitel 6, in den Versen 1 bis 18, spricht Jesus darüber, wie wir in dieser Welt in Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater leben sollen. Und er warnt uns eindringlich davor, unsere Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Wir werden durch verschiedene Beispiele ermahnt, dass unser Vater im Himmel nicht nur das sieht, was wir tun, sondern warum wir es tun. Er schaut auf unser Herz. Auf das Herz kommt es an. Und dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 6 richtet Jesus unseren Blick auf die existenziellen Angelegenheiten unseres Lebens, den Gefühlen, den Sorgen, den Spannungen, denen wir in dieser Welt ausgesetzt sind. Die Welt als gottloses System verstanden, als eine von Gott unabhängige Lebenseinstellung und Gesinnung. Diese Welt, sie ist unser Feind, der unsere Beziehung zu unserem Vater stören will. Jesus spricht zwei Formen der Weltlichkeit an. In den Versen 19 bis 24 geht es um die Weltliebe, dass man verführt wird, sich nur noch Schätze zu sammeln hier auf dieser Erde. Und dann in den Versen 25 bis 34 geht es um die Weltangst. Da werden wir aufgefordert zu vertrauen und nicht zu sorgen. Und letzten Sonntag, da hat Michael, Matthäus 7, 1 bis 5, betrachtet mit euch. Und da warnt Jesus vor dem Richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und er verurteilt diese tödliche Methode, durch die wir versucht sind, andere zu managen und zu kontrollieren, indem wir sie kritisieren, verdammen und verurteilend richten. Und ihnen unsere Meinungen und Lösungen für ihre Probleme aufzwingen. Wir können letztlich nur dann wirklich andere zurechtbringen, wenn wir uns die Sünde im eigenen Leben auch immer wieder, wenn wir uns der Sünde bewusst sind, wenn wir im Grunde einen zerbrochenen und einen demütigen Geist haben. Und dann sagt Jesus das Wort, über das wir heute nachdenken wollen und das wir eigentlich recht gut aus einer bekannten Redewendung kennen. Und wir schauen uns mal dieses Bild an. Welche bekannte Redewendung drückt das Bild aus? Mhm. Ja, was bedeutet das Sprachbild? Ich höre schon so herausklingen. Laut Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten heißt es, edles, gutes, schönes dem bieten, der es nicht zu würdigen versteht, oder? So verwenden wir doch diese Redewendung. Verschwende das Gute nicht an diejenigen, die es nicht würdigen können. Wenn ich zum Beispiel meiner Tochter einen hervorragenden, hochwertigen Wein, sagen wir mal einen richtig guten, mundigen Barolo aus Italien mitbringe, aber sie verwendet den zum Kochen, dann hat man Perlen vor die Säue geworfen. Oder wenn die Deutschlehrerin im Unterricht Gedichte von Rilke bespricht, aber die Schüler machen darüber nur Witze, dann sagt man auch, ja, Ingrid, du hast es vorher erwähnt, die Lehrerin, ja, man hat jetzt hier Perlen vor die Säue geworfen. Jeder von uns hat diese Redewendung schon mal verwendet, oder? Nun, diese Redensart vom Perlen vor die Säue werfen, die geht auf Jesus zurück und sie kommt aus der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 6, gleich nach den Worten über das Richten, sagt unser Herr, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perle nicht vor die Schweine, sie könnten sonst eure Perle zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Übrigens, dieses Wort hier, das haben schon manche sehr anstößig und diskriminierend empfunden. Zum Beispiel schreibt eine Frau in dem Forum evangelisch.de, dass diese Redewendung ganz klar abwertend sei und dass sie eigentlich ihres Erachtens die Würde des Menschen verletze, nach Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes. Die logische Schlussfolgerung für sie ist, Jesus beleidige Menschen in der Bergpredigt, wenn er sie Hunde und Schweine nennt. Und dann würden die Christen sich noch als die Perlen verstehen und die Andersdenkenden sind dann die Säue. Ich finde die Antwort, die sie da erhalten hat, sehr, sehr gut, sehr aufschlussreich. Nun leben wir ja heute in einer Zeit, in der man sehr, sehr schnell uns Christen Diskriminierung anderer vorwirft, wenn wir gerade auch, was ethische Fragen angeht, das vertreten, was die Bibel lehrt. Wie sollen wir also diese Aussage Jesus aus der Bergpredigt verstehen? Ich glaube, zuerst ist es wichtig herauszufinden, was Jesus mit dieser Aussage genau meinte. Und zweitens wollen wir sehen, was das für uns heute bedeuten kann. Zum Ersten, was meint Jesus genau mit dieser Aussage? Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perle nicht vor die Schweine. Wer sind diese Schweine und diese Hunde? Und was meint Jesus, wenn er hier das Heilige mit einer Perle vergleicht? Es ist immer wichtig, wenn man so einen herausfordernden Text oder Worte, die zunächst mal fast anstößig klingen, genau untersucht und die Begriffe auch klärt. Was ist das Heilige, von dem Jesus hier spricht? Und das Heilige und die Perlen, die sind eigentlich austauschbare Begriffe. In einem seiner sogenannten Himmelreichsgleichnisse erzählt Jesus, Matthäus 13 nachzulesen, ab Vers 45, dass man das Himmelreich mit einem Kaufmann vergleichen kann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine besondere, wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte diese eine. Das Heilige oder die Perle ist das uns als Christen anvertraute Gut des Evangeliums, das wir in Wort und Tat weiterzugeben haben. Es ist unser größter Schatz. Es ist die große, einmalige Wahrheit, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu erlösen. Das ist auf den Punkt gebracht, die kostbare Botschaft des Reiches Gottes. Durch Jesus können wir uns Gott nahen und müssen nicht verderben. Letztlich ist Jesus eigentlich unsere kostbarste Perle. Denn in ihm ist dieser ganze Schatz verkörpert. Wer aber sind die Hunde und Schweine? Da muss ich ehrlich sagen, zu meinem Leidwesen kommen Hunde in der Bibel äußerst schlecht weg. Und ihr wisst, ich bin ein Hundeliebhaber und wir haben schon seit 11 Jahren unser Fellkind. Es tut ein bisschen weh, dass selbst die Ochsen in der Bibel viel besser wegkommen als die Hunde. Aber ich weiß auch, dass es bei den Hunden in der Bibel nicht um den treuesten Freund des Menschen, um den Haushund, der nur an wenigen Stellen erwähnt wird, geht, sondern vor allem um herumstreunende Straßenhunde, die in halbwilden Rudeln von dem lebten, was sie fanden oder was ihnen vorgeworfen wurde. Das waren Hunde, die abends auf Raubzug gingen, um mit allem aufzuräumen, was irgendwie genießbar war. Und wenn wir lesen, dass diese Aasfresser dem Lazarus die Geschwüre leckten, dann bedeutet das, dass dieser schon halb tot war. Zur Zeit Jesu, habe ich nachgelesen, diskutierte man darüber, ob man den Hund zu den Haustieren oder nicht eher zu den freilebenden Wildtieren rechnen muss. Im übertragenen Sinne galt der Hund wie das Schwein als unreines Tier. Und dann lesen wir in den Briefen, dass der Apostel Paulus die Philipper, die Gemeinde dort, die Geschwister dort, ermahnte, Acht zu haben auf die Hunde. Und er meinte damit die falschen Lehrer, diejenigen, die Gesetzlichkeit predigten. Und in Offenbarung 22, Vers 15 hören wir dann, draußen bleiben die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Irrlehrer und Heiden wurden also in dem kulturellen Kontext als Hunde bezeichnet. Die Hunde sind die Unwissenden, die Gottlosen, die Heiden. Ähnlich sind die Schweine zu deuten, mit denen man damals insbesondere die Römer verglich. Schweinehüten war übrigens die verachteteste Beschäftigung, die ein Jude ausüben konnte. Denken wir doch nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Römer, das waren die Schweine. Anlass zu diesem Schimpfwort oder zu dieser Denkweise könnte auch gegeben haben, könnte sein, dass der Eber in einigen römischen Feldzeichen zu finden ist. Nun sagt Jesus hier tatsächlich, gebt nicht die kostbare Perle des Evangeliums diesen Menschen, die gottlos, heidnisch und sündig leben. Und wir müssen sofort denken, wie um alles in der Welt soll das zusammenpassen mit dem Jesus, von dem wir wissen, dass er ein Freund der Sünder ist. Dass er sich nicht scheute, mit einer samaritischen Hure zu reden, die sich gerne mit anderen Männern herumtrieb oder wie er sich gerne mit den Zöllnern und mit den Ausgestoßenen aufhielt, zu ihnen ging und ihnen eben diese Botschaft der Liebe und Gnade Gottes verkündigte. Wie passt das zusammen? Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diesen Vers in dem Zusammenhang, in dem er hier steht, richtig auslegen. Jesus will uns hier zunächst sagen, dass nicht jede Art von Richten abwegig ist. Keiner darf denken, okay, Jesus, du verbietest das Richten, also werde ich gar nichts mehr sagen. Am besten, ich ziehe mich ganz zurück, drücke beide Augen zu und habe meine Ruhe. Diese Welt, die ist ja voll mit Hunden und Schweinen. Das habe ich schon immer gewusst, also werde ich meine kostbare Zeit nicht vergeuden, um mich um die Menschen zu kümmern, die mir sowieso nicht liegen. Wer diesen Vers absolut in dem Sinne versteht, dass man nur dem etwas geben soll, der es zu würdigen versteht, der hat ihn sicherlich missverstanden, denn das würde das Ende der Mission bedeuten. Manche Ausleger meinen, dass Jesus mit diesem Vers die vorhergehenden Verse wieder etwas glattbügeln wollte, so als hätte sich der Sohn Gottes bei seinem absoluten Nein zum Verurteilen noch etwas vielleicht doch zu weit aus dem Fenster hinausgelegen. Aber genau darum geht es eben nicht. Es geht nicht um eine nachträglich eingeschobene Rechtfertigung, jetzt doch unter einem frommen Mäntelchen andere verurteilen zu dürfen und sie in gewisse Schubladen einzuordnen, die markiert sind mit diesen Stichwörtern Schwein, Hund und so weiter. Nein. Es geht auch nicht um eine fromme Rasterfahndung nach den menschlichen Hunden und Schweinen in der Gesellschaft, sondern um ein ganz nüchternes Wahrnehmen der Tatsache, dass es Menschen gibt, völlig losgelöst von ihrem sozialen Stand, ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe oder ihrer Nationalität, die sich wie Hunde gegenüber dem Heiligen und wie Schweine gegenüber den Perlen verhalten. Wir dürfen als Nachfolger Jesu unter keinen Umständen jemanden verurteilend richten. Das war die Botschaft von letztem Sonntag. Aber es bleibt uns als Jünger Jesu nicht erspart, in bestimmten Situationen geistlich zu urteilen, wann, wem und wie wir das Evangelium weitersagen. Es geht also um geistliches, meiner Ansicht nach, um geistliches Unterscheidungsvermögen in diesem Vers. Und deshalb habe ich auch die Predigt so überschrieben. Jetzt kommt der Titel der Predigt endlich: Geistliches Unterscheidungsvermögen geben und nicht verschleudern. Jesus will uns sagen, dass wir bei der Verkündigung der guten Botschaft geistliches Unterscheidungsvermögen anwenden müssen. Wir können und sollen niemanden das Evangelium, die Botschaft, dass Gott uns liebt, aufzwängen oder aufdrängen. Frage: Wer war schon mal von euch auf so einem Hamburger Fischmarkt? Ah, doch einige. Ich habe mal eine interessante Dokumentation im Fernsehen darüber gesehen. Jeden Sonntag ab 5 Uhr, im Winter ab 7 Uhr, wird auf Hamburgs traditionsreichstem Markt seit 1703 so ziemlich alles gehandelt, was nicht nied- und nagelfest ist. Von der angestaubten Porzellankanne bis zur quietschfidelen Entenfamilie ist hier alles zu haben. Das Anpreisen der Marktschreier ist ja schon fast legendär. Feilschen auf jeden Fall ein Muss. Dieser Hamburger Fischmarkt soll also eine ganz besondere Atmosphäre haben und zieht jährlich viele Touristen auf diesen Hamburger Hafen, wo nach hanseatischer Art Waren aus aller Welt angeboten werden. Und natürlich sind diese weltbekannten Marktschreier, die auf ihre humorvolle Weise Blumen, Bananen, Würste, Aale und vieles andere mehr anbieten, die absolute Attraktion. Ich habe gelesen, seit mehr als 30 Jahren gehen nun die besten Marktschreier mit dem Hamburger Fischmarkt auf Tournee. Ich weiß nicht, ob die nicht auch schon sicherlich in Stuttgart schon waren oder auch, ich weiß nicht, vielleicht sogar in Reutlingen. Und es zeigt sich, dass die Zahlen zeigen, dass auf dieser Tournee durch die deutschen Städte da in der Tat gut verkauft wird. Sonst würde man das natürlich nicht machen. Blumen, Aale, Bananen. Alles wird verhökert. Aber laut Jesus sollen wir das Evangelium soeben nicht unter das Volk bringen. Marktschreierisch, aufdringlich, bedrängend. Das Evangelium ist genauso wie Gnade. Umsonst. Aber es ist nicht billig. Wie Bonhoeffer das so schön in seinem Buch Nachfolge gleich auf den ersten Seiten beschreibt: Es ist nicht eine Schleuderware. Die gute Nachricht lässt sich nicht wie Aale und Bananen anpreisen und verkaufen. Da ist geistliches Unterscheidungsvermögen gefragt. Diesen Schatz, diese einzigartige Perle, dieses Heilige können wir nicht marktschreierisch anpreisen und zu Dumpingpreisen anbieten, wie Schleuderware. Und ich denke, es ist ein großer Unterschied, ob sich einer wie Arno Backhaus in der Fußgängerzone hinsetzt und mit pfiffigen Ideen versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, indem er, wie hier auf diesem Bild zum Beispiel, einen Hut mit lauter Euromünzen vor sich hat und ein Schild mit dieser Aufschrift: Ich wurde reich beschenkt, nimm dir was raus. Was wir übrigens auch mal vor ein paar Jahren hier beim Weihnachtsmarkt mit den Teens versucht haben, war eine ganz tolle Erfahrung. Da kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Ich wurde reich beschenkt, nimm dir was raus. Das ist was ganz anderes, wie wenn einer sich auf eine Apfelsinenkiste stellt und dann mit voller Puste quasi und mit gehobenem Zeigefinger den Leuten die Hölle predigt. Damit will ich nicht sagen, dass wir die Realität der Verdammnis in unserem Zeugnis unterschlagen sollen, aber ich bin der Meinung, dass Angst kein gutes Motiv ist, um sein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich weiß, viele von uns haben vielleicht, als sie sich bekehrt haben, tatsächlich, weil sie Angst vor der Hölle hatten, diesen Schritt getan. Und ich will das nicht jetzt zu sehr relativieren, aber wisst ihr, die Jungschar-Lager und das große Lagerfeuer am Ende des Tages, und wenn dann der Mitarbeiter sagt: Schau dir dieses Feuer an, kommt mal und versucht mal so eure Hand da, kommt näher, kommt ruhig näher, könnt ihr die Hitze spüren? So ist die Hölle. Stell dir mal vor, du kommst da rein und dann beginnst du zu brennen und das für ewig, wenn du dich jetzt nicht bekehrst. Versteht ihr, das wird oft gemacht und vielleicht als Kind tatsächlich oder als junger Erwachsener oder vielleicht auch später hat man wirklich Angst vor der Hölle. Aber ich denke, es muss danach noch mehr kommen, ja, wenn man wirklich ganzheitlich tief im Herzen verstehen, wer diese Perle, wer dieser Schatz wirklich ist und warum wir unser alles, unser Leben hingeben, um allein diesen Schatz, diese Perle zu haben. Jesus fordert uns auf, geistlich zu unterscheiden, wenn wir das Evangelium verkündigen. Der Zielpunkt dieses Bildwortes, weil das ist es, ein Bildwort, ist nicht eine Be- und Verurteilung anderer, sondern vor allen Dingen ein Schutzwort für die Jünger Jesu. Es gibt auch so etwas wie eine notwendige Distanz, ein freiwilliges Schweigen, wo man feststellen muss, dass alle Worte nur das Gegenteil bewirken. Und ich denke, das ist letztlich die Bedeutung dieses Verses. Jesus will, dass wir unter der Leitung seines Geistes unterscheiden, wem, wie und wann wir das Evangelium verkündigen. Geistliches Unterscheidungsvermögen befähigt uns zu wissen, wann, wie und wann verkündigt werden soll. Nun mag vielleicht jemand denken, naja, wie sieht das praktisch aus? Ich möchte uns noch drei Aspekte hier mitgeben, die geistliches Unterscheidungsvermögen in der Verkündigung des Evangeliums kennzeichnen. Erstens, wir müssen unterscheiden zwischen den verschiedenen Typen von Menschen. Da geht es um die Frage, wem sage ich das Evangelium? Vielleicht protestiert jetzt jemand, ja Moment mal, gilt das Evangelium nicht jedem? Doch, aber nicht jeder ist gleich empfänglich für das Evangelium. Und ich denke, wir können diesbezüglich hier viel von Jesus lernen. Jesus hat bei der Verkündigung der frohen Botschaft sehr wohl von Mensch zu Mensch unterschieden. Er hat nicht alle gleich angesprochen, sondern sorgfältig unterschieden, wem er antwortete und wem nicht. In Lukas 23 lesen wir, dass Pilatus eine Antwort von Jesus bekommt, während dem Herodes eine Auskunft verwehrt wird. Oder in Johannes 18, 19 bis 23 argumentiert Jesus mit dem schlagenden Diener. Aber für den Hohepriester hat er kein Wort mehr. Als die religiösen Führer unseren Herrn versuchten, in eine Falle zu locken, hat sich Jesus geweigert, ihnen zu antworten. Und als Jesus seine Jünger aussandte, hat er ihnen auch gesagt, dass sie niemandem das Evangelium aufzwingen oder aufdrängen sollten. Lesen wir Matthäus 10, Vers 14, da sagt er, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus, geht aus diesem Haus hinaus, und aus jener Stadt und sagt sogar und schüttelt den Staub von euren Füßen. Es gibt unterschiedliche Menschen und nicht jeder ist willig und bereit, das Evangelium zu hören. Und wenn jemand in wütender Feindschaft das Evangelium ins Lächerliche zieht oder sogar mit Gewalt reagiert, der darf nicht durch unsere Aufdringlichkeit noch mehr gereizt werden. Unter Umständen bringen wir noch mehr schlimmere Verdammnis über diese Menschen, wenn wir weiterreden und mit unserem Reden sie noch mehr zum Lästern und zum Fluchen animieren. Gott zwingt niemanden zum Glauben und zur Nachfolge. Und wir werden immer wieder auf Menschen treffen, die sich ja, wie Hunde gegenüber dem Heiligen und wie Schweine gegenüber den Perlen verhalten. Sie können das Evangelium weder schätzen noch verstehen, weil sie total verstockt und verschlossen sind. Und das ist nicht leicht auszuhalten, vor allem wenn es dabei ja um Menschen geht, die einem nahe stehen, die uns viel bedeuten und mit denen man vielleicht schon einige Wege gemeinsam gegangen ist. Wir brauchen also geistliches Unterscheidungsvermögen, um zu erkennen, wem wir etwas sagen sollen. Nicht jeder ist reif, um die Botschaft des Evangeliums anzunehmen. Und ich denke, der Geist Gottes, er ist derjenige, der uns da wirklich leiten muss und der auch Vorarbeit leisten muss. Und wir müssen uns von ihm führen lassen, denn nur er kann uns zeigen, wen wir ansprechen können und wen lieber nicht. Wenn wir wissen, wen wir ansprechen sollen, ist das Nächste darüber nachzudenken, wie wir das tun sollen. Das Zweite also, wir müssen unterscheiden zwischen den verschiedenen Verkündigungsarten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir unsere Verkündigung den Kommunikationsmethoden anpassen sollen, die gerade populär und modern sind. Nein, aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, wie wir die eine Wahrheit in den unterschiedlichsten Situationen treffend rüberbringen. Jesus hatte nicht die eine Predigt, die er auswendig kannte und überall gepredigt hat, wo er hinkam. Wir erinnern uns mit dem Nikodemus, da konnte er über die Wichtigkeit einer Neugeburt reden. Aber mit der Frau am Jakobsbrunnen, da sprach er über das lebendige Wasser. Dieses Wasser, das unseren geistlichen Durst stillt. Und deshalb eine mechanische, undifferenzierte Art des Evangelisierens, das kann abstoßend und auch sektiererisch wirken. Es geht nicht darum, einfach seine Pflicht zu erfüllen, indem man den Menschen Inhalte aus dem Evangelium an den Kopf schmeißt, um sich dann selber besser zu fühlen, weil man eben jetzt seine Pflicht getan hat, sondern warum geht es eigentlich beim Evangelisieren? Es geht darum, die Menschen zu lieben und sie durch unsere Liebe hinzuführen, dass sie Gott lieben. Kirchenvater Augustinus verstand zum Beispiel Nächstenliebe als das Bestreben unseren Nachbarn hinzuführen, unseren Nächsten hinzuführen, dass er Gott liebt. Und das ist nur möglich, meine Lieben, wenn wir Zeit mit den Menschen verbringen und wenn wir nicht aufdringlich wirken. Die Leute müssen es uns abspüren, dass sie als Menschen, als Personen wichtiger sind für uns, als jetzt schnell das Mitteilen unserer Botschaft, die wir haben. Ja? Wenn ein Nichtchrist sich bei meinem Zeugnis wie so ein Missionsobjekt fühlt, dann haben wir eigentlich schon verloren. Die Art und Weise, wie wir die Perle anbieten, macht also einen großen Unterschied. Im Englischen, da gibt es dieses kleine Wortspiel, das es auf den Punkt bringt, wie ich denke, Roosevelt soll es gesagt haben: People don't care how much you know until they know how much you care. Ich habe das jetzt ein bisschen in der Wir-Form formuliert, ja. People don't care how much we know until they know how much we care. Menschen interessieren sich nicht, wie viel wir wissen, solange sie nicht wissen, dass wir uns wirklich um sie interessieren. Es gehört also auch geistliches Unterscheidungsvermögen dazu, wenn es darum geht, wie wir das Evangelium verkündigen. Das Wichtigste dabei ist, dass die Leute uns das abspüren, dass wir sie lieben, dass wir ihr Wohlwollen möchten und dass wir nicht nur unsere Pflicht tun. Nur ein dritter Aspekt: Wir müssen unterscheiden zwischen den verschiedenen Zeitpunkten. Zwar sagt uns Paulus, wir sollen zu jeder Zeit bereit sein, das Evangelium zu verkündigen, aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr unterscheiden müssen, wann es angebracht ist, etwas zu sagen und wann nicht. Es gibt Situationen, in denen es besser wäre, wenn wir schweigen würden, weil es zu dem bestimmten Zeitpunkt gar nicht passt oder gar nicht angebracht ist, etwas zu sagen. Dr. Roger Pugh, mein Mentor während meines Studiums, übrigens in der letzten Ethos-Ausgabe gibt es ein schönes Interview mit ihm, falls ihr diese Zeitschrift habt. Er erzählte einmal von einer Beerdigung. Eine junge Studentin von Grace, wo er damals unterrichtete, war auf dem Weg nach Hause in einen tödlichen Unfall verwickelt. Und wir können uns vorstellen, wie groß der Schmerz, wie groß die Trauer in der Familie war. Und wie das so oft ist, wenn junge Menschen so aus dem Leben gerissen werden, gibt es dann auch immer eine sehr große Beerdigung. Viele Leute, auch viele Nichtchristen, waren gekommen, und um einfach dieser jungen Frau die letzte Ehre zu erweisen, um die Eltern zu trösten. Und dann hat der Pastor diese Trauerfeier und auch die Trauerpredigt in eine Evangelisationspredigt umgewandelt und sogar auch noch zur Bekehrung aufgerufen, beziehungsweise, wie man das im Englischen nennt, ein Altar Call gemacht. Also Leute, kommt nach vorne, wenn ihr euch jetzt bekehren wollt, kommt sozusagen zum Altar. Und natürlich, weil die Menschen alle emotional mitgenommen waren, sind viele gekommen, manche haben die Hand gehoben und haben dann dieses Bekehrungsgebet, das er vorgesprochen hat, nachgesprochen. Und dann, das ist wirklich der Hammer, hat er tatsächlich, nachdem er gesehen hatte, dass so viele eben gekommen waren, die Hand gehoben haben, um sich zu bekehren, hat er noch gesagt: Jetzt wissen wir, warum Mary sterben musste, nämlich damit ihr euch bekehrt, ihr Tod bringt diese Frucht hervor. So etwas ist meiner Meinung nach nicht nur geschmacklos, sondern äußerst anmaßend und manipulierend. Damit will ich nicht sagen, dass man bei einer Beerdigung nicht evangelisieren soll, aber es ist viel Einfühlsamkeit und Unterscheidungsvermögen erforderlich. Wem, was, wann wir sagen, ist nicht egal. Und deshalb ist für mich in diesem Zusammenhang Matthäus 10, Vers 16 von äußerster Bedeutung, und damit möchte ich eigentlich das bisher Gesagte zusammenfassen. Da sagt Jesus: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Es ist unentbehrlich, bei der Verkündigung des Evangeliums weise vorzugehen. Es ist nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch wem und wie und wann wir es sagen. Jemanden das Evangelium aufzuzwängen, der durch den Geist Gottes überhaupt nicht vorbereitet ist, kann durch unser Verhalten eher Schaden erleiden. Also geistliches Unterscheidungsvermögen. Das ist eigentlich die Summe von Klugheit, so würde ich es zusammenfassen. Hier ist die Summe von Klugheit und Aufrichtigkeit. Klugheit und Aufrichtigkeit. Oder wir könnten auch sagen, ehrliche Motive. Wo es nicht um mich geht und um meinen Erfolg und wie jetzt meine Predigt ankommt oder was weiß ich. Klugheit und Aufrichtigkeit sind absolut notwendig, wenn wir hinausgehen, um zu evangelisieren. Übrigens, was ist die Weisheit der Schlange? Was meint ihr? Ich denke, es ist ihre Wachsamkeit, die Geduld, bis die Zeit reif ist zum Handeln. Selten sieht man eine Schlange nach ihrer Beute hetzen oder jagen. Aber wenn sie handelt, dann handelt sie entschieden, sie handelt schnell. Und was ist die Einfältigkeit, wie Elberfelder das übersetzt, oder dieses ohne falsch der Taube? Die Taube ist nicht fähig zu intrigieren. Man hat nicht den Eindruck, dass Arglist Teil ihres Wesens ist. Sie wird nicht versuchen, jemanden zu verleiten. Eigentlich ist die Taube ein total harmloses, aufrichtiges Wesen. Die Klugheit der Schlange und die Aufrichtigkeit der Taube brauchen wir, wenn wir diese Perle, diesen Schatz, die gute und heilige Botschaft des Evangeliums den Wölfen und den Schweinen und den Hunden, ja, ich weiß, schon wieder eine diskriminierende Aussage hier gemacht, ja, all denen, die irgendwo auf dem falschen Weg sind, verloren sind, wenn wir ihnen diese Perle bringen wollen. Und es ist unser Auftrag, hinauszugehen und anderen davon zu erzählen, von dem Schatz, den wir besitzen. Das steht außer Frage. Und ich denke, tief in unserem Innern wollen wir das auch. Wir würden aber von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen, wenn wir diese Predigt vielleicht missverstehen und dadurch unser Evangelisationseifer oder unsere Motivation zur Evangelisation jetzt irgendwie gedämpft wird oder dass einer jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt geistliches Unterscheidungsvermögen habe und sagen kann, wann und wie und wem ich etwas sagen soll, deshalb schweige ich lieber grundsätzlich. Ihr Lieben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und als solche müssen wir in dieser Welt immer wieder sagen, voller Liebe, Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber lasst uns das tun, wenn wir das sagen, lasst es uns tun unter der Leitung des Heiligen Geistes und nicht aus uns heraus. Das ist mein Wunsch für mein Leben und für unser Leben, Geschwister, dass wir von unserem großen Vorbild, unserem Herrn Jesus, lernen, damit wir weise und ohne falsch unterscheiden können, wem, wann und wie wir die beste Botschaft der Welt, das Evangelium, die gute Nachricht, weitersagen und verkündigen. Lass uns beten. Lieber Vater in den Himmeln, wir sind oft so unvermögend und schwach. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir nicht wissen, wem wir etwas sagen sollen. Wir wissen nicht, wie wir es tun sollen oder wann der geeignete Zeitpunkt ist. Und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du uns geistliches Einfühlungs- und Unterscheidungsvermögen schenkst. Ja, damit wir mit dir, mit deinem Geist einfach kooperieren, damit wir geführt durch deinen Geist mit reinen Motiven wissen, wem, wann, wie wir die Wahrheit des Evangeliums, diese wunderbare Botschaft, diese Perle, dass du die Menschen liebst, wie wir das weitersagen können. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns da immer klare Augen schenkst, ein weises Herz und dass du uns erfüllst mit deinem Geist, um genau diese Unterscheidungskraft zu haben. Wir brauchen dich, weil wir wollen nicht ein Anstoß sein oder irgendwas sagen, nur damit wir unsere Pflicht erfüllt haben. Wir wollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Und so wie du, Herr, mit den richtigen Worten, mit der richtigen Einstellung die Wahrheit, die Liebe, die Wahrheit verkündigen, ja, die Wahrheit in Liebe sagen. Ohne dich können wir nichts tun. Und deshalb kommen wir immer wieder mit offenen, empfangsbereiten Herzen und Händen. Erfülle du uns. Schenk uns Kraft, schenk uns Weisheit, Geduld und viel, viel Liebe. Liebe für die Verlorenen. Liebe auch für die Menschen, die sich wie, ja, manchmal wie gefährliche Tiere verhalten. Du liebst sie und wir sollen sie auch lieben. Und wir können das nur, wenn du uns immer wieder diese Liebe schenkst. In Abhängigkeit von dir wollen wir in die neue Woche gehen und mit deinem Segen und deiner Kraft rechnen. Amen.